Ja, und weil wir Gottes Kinder sein dürfen und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, können wir auch zu ihm kommen mit unseren Anliegen und auch mit unserem Dank. Und wir haben ein paar Punkte heute. Einmal haben wir Grund zum Dank für Bewahrung. Und zwar ist bei einem Einsatz der Feuerwehr gestern die Tochter eines Gemeindemitglieds unverschuldet eine Treppe runtergestürzt. Steile Treppe, viele Stufen, und es hätte durchaus tödlich enden können. Aber ja, Gott hat sie bewahrt und sie hat sich nur am Fuß verletzt und ohne dass irgendwas Schlimmeres passiert ist. Dafür möchten wir danken. Ja, und wir haben auch ein paar Punkte für Bitten. Und zwar ein treuer, aktiver Freund der Lebensmission hat in den letzten Jahren Krebs besiegt. Aber seit letztem Wochenende sieht er jetzt alles doppelt. Untersuchungen konnten nichts feststellen. Es kann ein Schlaganfall gewesen sein, aber es ist nicht nachweisbar. Das ist eine sehr belastende Situation. Er darf kein Auto fahren, hat am Dienstag nochmal einen Termin beim Augenarzt. Und ja, wir möchten einfach beten, dass Gott ihn anrührt und ihm wieder klare Sicht schenkt. Oder auch, dass die Ursache gefunden wird und dass es behoben werden kann. Dann haben wir eine sehr schwierige und belastende Familiensituation mit vielen Streitigkeiten und zerrütteten Beziehungen. Und ja, einfach da ist das Gebetsanliegen, dass die Leute aufeinander zugehen können für Versöhnung und einen guten Umgang miteinander, dass wir auch dafür beten. Und dann möchten wir ja die notleidenden Menschen in der Türkei und in Syrien nicht vergessen, die Erdbebenopfer. Da möchten wir einfach bitten für Gottes Beistand, für seine spürbare Nähe, für sein Eingreifen. Ja, ich würde euch bitten, dass ihr mit mir aufsteht und euch einfach das, was euch auf dem Herzen ist, rausgreift und mitbetet. Und ich mach mich hier vorne zum Sprecher für uns. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir zu dir kommen können. Du sagst in deinem Wort, dass wenn wir bitten in deinem Namen, dann werden wir erhalten, Herr. Und ja, darauf möchten wir uns einfach stützen heute Morgen. Ich möchte dir danken für den Sturz und dass da nichts Schlimmes passiert ist, Herr. Ich möchte dir danken, dass du da deine Engel um sie herumgestellt hast und sie bewahrt hast. Aber Herr, auch für alle Anliegen, die uns eingegangen sind heute Morgen. Ja, wir möchten bitten für den Mann, der alles doppelt sieht aktuell. Wir möchten bitten, dass du ja, ihn berührst, dass du ihn anrührst, ihn heilst, dass sich das alles wieder richtet und zurück in deine göttliche Ordnung kommt. Ich möchte dich bitten, dass du ihm auch Ruhe schenkst in dieser aufwühlenden Zeit und einfach Vertrauen in dich, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du die Ärzte segnest, dass die Ursache gefunden werden kann und dass das behoben werden kann und dass er wieder ja, vollständig und gut sieht und es einfach hinter sich lassen kann und dass wir dir danken können dafür, wenn wir hören, dass das passiert ist, Herr. Ja, Herr, und nicht nur Krankheit, auch schwierige Situationen sind nicht zu groß für dich, Herr. Ich möchte dich bitten für die Familiensituation. Ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Gegenwart und mit deiner Liebe in diese Familie kommst und einfach Versöhnung schenkst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass sie einfach ja, deine Liebe für den jeweils anderen spüren und dass sie das wieder in den Griff bekommen und dass da einfach Versöhnung reinkommt in die Situation, Herr. Und Herr, wir möchten dir auch die Situation in Syrien und in der Türkei bringen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ja, spürbar dort vor Ort bist, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und deiner Gegenwart, Herr. Es gibt Menschen, die dort alles verloren haben, von Hab und Gut über Familie. Und ich glaube, nichts, was wir tun können, kann das auch nur ansatzweise wieder gut machen, Herr. Aber du kannst ihnen den Trost schenken, den sie jetzt brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du Türen zu ihren Herzen aufmachst, dass du dort hineinkommst mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart und mit deinem Trost und dass sie einfach auch erkennen können, dass das von dir ist. Ja, Jesus, sei mit ihnen in dieser schwierigen Zeit. Amen.
Ja, wie gut ist es, dass wir in solch großer Not wissen, wir können zu Gott kommen und können auch da unser Herz bei ihm ausschütten. Und wie gut ist es, dass du heute Morgen mit uns Gottesdienst feierst, diesen Fokus hin zu Gott richten. Und mein Name ist Werner, ich bin zusammen mit Katharina, sind wir so im Pastorenteam hier in der Gemeinde. Katha lässt euch ganz lieb grüßen, sie ist heute in Heidenheim, in Geislingen, nicht in Heidenheim, das ist zwar auch so Richtung Schwäbische Alb, nein, in Geislingen ist sie. Und ja, wir wünschen ihr von ganzem Herzen Gottes Segen. Und um Gottes Segen haben wir auch in dieser Woche in besonderer Weise gebetet, weil ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, die haben das Jubiläum der goldenen Hochzeit gefeiert. 50 Jahre verheiratet. Wow, das ist richtig genial. Und wir beglückwünschen die Hildegard von ganzem Herzen und den Werner Becker zu ihrem Jubiläum der goldenen Hochzeit. Liebe Hildegard, du bist heute allein da, weil du im Kaffeedienst bist, aber steh doch einfach mal stellvertretend, du alleine, du stehst deine Frau und wir... Und wir feiern und ehren das von ganzem Herzen, Gottes Güte über eurem Leben, aber auch ihr beide als ein Vorbild, wirklich ein Ehepaar der ersten Stunde mit in der Gründung dabei, hier in der Gemeinde und einfach treu dabei, treu miteinander, das ist ein ganz großes Geschenk, es ist eine echte Bereicherung, was total wertschätzend ist. Wir sind unendlich dankbar. Ihr seid Schätze für uns. Vielen Dank, liebe Hildegard. Und ja, ein wunderschönes Bild von den beiden. Das haben wir die Woche gemacht im Anlass, als wir in unseren Räumen das gefeiert haben. So war es ihr Wunsch, so wie sie die beiden auch sind. Nicht eine große Sache machen, aber wir bitten um Gottes Segen. Und das haben wir von ganzem Herzen auch getan. Was ist normal? Eine ganz spannende Frage, die uns in dieser Zeit beschäftigt und die uns deshalb auch in unserer Predigtreihe beschäftigt. Was ist normal? Was heißt es für uns, Jesus nachfolgen in dieser Welt, in dieser Zeit, in diesen Umständen, in diesen Herausforderungen, die wir erleben? Und als Grundlage unserer Gedanken und Predigtreihe haben wir dafür den ersten Petrusbrief gewählt. Einen Brief, den Petrus an Christen schrieb im ersten Jahrhundert. Und ein Brief, der viele Fragen und Themen aufgreift, die uns heute nach wie vor genauso beschäftigen. Was heißt es, Jesus nachfolgen? Und heute, ich habe es mal versucht zu überschreiben, ist ein längerer Textabschnitt, den wir anschauen. Ich habe es mal so überschrieben, was heißt es, heilig sein? Heilig sein heißt, und das merken wir in diesem Text, einfach anders sein, ein neues, anderes Leben leben, einer anderen Norm folgen, nämlich Jesus folgen. Er ist die Norm, er gibt es vor, ihm folgen wir. Und sein Wort gibt uns dazu klare Orientierung. Orientierungssuche ist ja etwas, was wir Menschen, wir brauchen Orientierung und wir sind oft auch auf der Suche, eben gerade, was ist jetzt richtig, was ist dran, wie verhalte ich mich? Und was ist da das Richtige in der Situation? Was ist normal? In diesem Wort, was ist normal, steckt das Wort Norm drin, eine Norm. Ich habe einmal eine Ausbildung gemacht als Maschinenschlosser. Und wer mal eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht hat, der weiß, da gibt es ganz klare Normen. Ich habe immer noch zu Hause ein wunderbares Tabellenbuch und in diesem Tabellenbuch sind all diese Werte und Normen festgehalten. Da gibt es auch eine Normschrift, damit eben ganz klar alles eindeutig geregelt und geklärt ist. Eine Norm, ein Maßstab, an dem man sich orientieren muss und zu orientieren hat. Und die Frage ist, das ist nur einfach was im Grunde relativ Belangläufiges und trotzdem ist es etwas Wichtiges. Ne? Also geh mal davon aus, dass du, wenn du eine Schraube hast, ne, und da jeder macht so seine eine, dann passt nichts zusammen. Deshalb ist es genormt, dass wenn du dir eine M6-Schraube kaufst, dann weißt du, das ist ein metrisches Gewinde und die funktioniert. Wenn du ein Zollgewinde hast, dann ist es wieder was anderes, gibt es eine andere Norm. Aber so werden Dinge genormt, damit sie auch irgendwie funktionieren. Sonst würde vieles im technischen Bereich nicht funktionieren. Und das ist nur der technische Bereich und gleichzeitig ist es für unser Leben ja auch so. Was ist die richtige Passung? Was stimmt? Auf was kommt es an? Wie orientiere ich mein Leben richtig? Wie richtig, richte ich es gut aus? Und dazu steht im heutigen Text ganz am Ende im Grunde eine Wahrheit. Da heißt es, aber das des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Also bei allem, was der Text beschreibt, sagt er, am Ende steht das eine, dass Gott und was er gesprochen hat, sein Wort bleibt in Ewigkeit. Und das heißt, Jesus bleibt, denn er ist das Wort. So sagt Johannes es in seinem Evangelium. Und Jesus selber hat es gesagt, dass Himmel und Erde, die mögen vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und bei allem, was sich verändert, was vergeht, was früher vielleicht für dich normal war, was heute anders ist, eins bleibt, Jesus sagt, vieles wird vergehen, aber das, was ich spreche, das bleibt. Und damit haben wir eine Orientierung. Und das ist Gottes Wort. Und im zweiten Petrusbrief, da sagt Petrus, ja, umso fester haben wir das prophetische Wort, das meint nicht so sehr den prophetischen Dienst, sondern das in der Bibel geoffenbarte Wort Gottes. Ja, und wir tun gut daran, dass wir uns daran orientieren in einer herausfordernden Zeit. Deshalb merken wir, wie treffend schon die Worte, die damals Petrus geschrieben hat, für uns heute sind. Warum? Weil Gottes Norm sich oft von dem unterscheidet, was wir Menschen leben. Wir entsprechen nicht immer dem, was Gott sich wünscht. Und so entsteht auch da ein Spannungsfeld. Und wenn wir Christen Gott folgen, dann setzt uns das manchmal auch in ein Spannungsfeld in dieser Welt. Weil wir zum Beispiel uns zur Wahrheit bekennen, weil wir nicht lügen. Wenn der Chef sagt, jetzt erzähl mal dies oder jenes, dann sagst du, das kann ich nicht. Ich stehe zu dem, was wahr ist, was anderes kann ich nicht. Und da merken wir, da gibt es Herausforderungen. Und die spannende Situation ist ja, wie leben wir richtig? Und die Frage können wir heute Morgen nicht beantworten. Die werden wir am Ende unserer Predigtreihe auch nicht beantwortet haben, weil wir immer wieder neu Orientierung suchen in Gott, in Gemeinschaft mit ihm und in seinem Wort. Aber der heutige Text, er beginnt mit folgenden drei Worten. Darum seid bereit. Also als Menschen, die eine Hoffnung haben, die wissen, dass sie mit Gott unterwegs sind, die sollen bereit sein, also mit einer Achtsamkeit durchs Leben gehen. Ich habe den Text heute mal in drei Abschnitte unterteilt und würde gerne mal den ersten Teil jetzt mit uns lesen. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alles sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließet und Gott nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau was Gott meint, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führet euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr in der Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Soweit mal der erste Abschnitt. Eigentlich reicht schon, was da drin steht, nicht nur für eine Predigt, sondern schon mal für eine ganze Anzahl von wertvollen, sicher wichtigen Wahrheiten und Gedanken. Ich habe es mal so überschrieben, diesen ersten Teil, aktiv leben, nicht nur gelebt werden. Also wir merken, wir sind herausgefordert, aktiv unser Leben, ich sage mal, in Verantwortung vor und im Angesicht Gottes zu leben und auch aktiv in die Hand zu nehmen, lebendig zu sein, nüchtern zu sein, aufzubrechen, Hoffnung zu haben, als Kinder Gottes zu leben. In einer anderen Übersetzung, da wird dieser 13. Vers so beschrieben: Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Die etwas modernere Übersetzung der Hoffnung für alle, die ich vorher gelesen habe, die hat es mehr umschrieben. Und das ist ja auch gut, wenn wir es umschreiben, aber manchmal ist es auch interessant, nochmal zu sehen, was steht denn da, was wird da wirklich ausgesagt? Umgürtet eure Lenden ist ja etwas, wo wir denken, das ist ein bisschen eine komische Formulierung. Und weil die vielleicht nicht so eingängig ist, hat man sie etwas umschrieben. Aber trotzdem ist das Bild dahinter etwas total Interessantes, finde ich. Im Orient zur damaligen Zeit hatte man lange Gewänder. Ja, also die Männer und die Frauen eher mal längere Gewänder, nicht was wir heute so ganz unterschiedliche. Und die langen Gewänder, das kannst du dir ja vorstellen, die waren vielleicht manchmal, wenn du dich schnell bewegen wolltest, auch eher ein Hindernis. Du stolperst sozusagen über dein eigenes Gewand. Und deshalb hat man dann die Gewänder hochgenommen sozusagen und mit dem Gürtel umgürtet, sodass man mutige, klare, feste, richtige Schritte gehen konnte. Und für mich ist das so ein schönes Grundbild, wenn es darum geht, wie leben wir in dieser Welt. Wir leben als Menschen, die bereit sind, zu handeln, die nicht einfach nur im Lehnsessel sitzen und sagen, mal gucken, was kommt, ist alles mir egal, ich treibe einfach so mit allem mit. Nee, da merkst du da, was Petrus sagt, ist, seid bereit, seid achtsam, seid bereit zum Handeln. Und die Frage heute Morgen auch an dich ist, wo entdeckst du vielleicht in deinem Leben, wo Handlungsbedarf ist? Wo Gott sagt, bleib nicht einfach in dem, wo du jetzt bist, sondern du solltest eine Veränderung vornehmen. Wo will Gott, dass du handelst, dass du ganz klare Schritte machst, dass du vorangehst? Also dieser Gedanke, umgürtet eure Lenden, heißt, da ist eine Bereitschaft da, ich bin bereit für den nächsten Schritt, für die nächste Aktion, für das, was ansteht, ich bin bereit. Man könnte auch sagen, krempelt mal eure Ärmel hoch, ne? So, also seid bereit zum Handeln. Gürtel hat in der Bibel ja an einer anderen Stelle im Epheserbrief im 6. Kapitel einen interessanten Gedanken, den Gürtel der Wahrheit tragen. Also im Grunde, wenn es um das richtige Handeln geht, was ist das Richtige, was ist wahr, das was erkenne ich in der Situation auch von Gott her? Dann sagt er, seid nüchtern. Im Grunde, ja, lasst euch nicht einfach nur treiben. Wenn du nicht nüchtern bist, dann kannst du keine klaren Gedanken mehr fassen. Also ich erinnere mich nur an eine Situation, wo ich in meinem Leben als junger Mensch zu viel getrunken hatte. Da wusste ich noch nicht, was das macht. Aber das eine Mal hat mir wirklich gereicht. Es war sehr lehrreich. Und der Gedanke ist, dass wir bewusst leben, dass wir nicht irgendwie so unklare Gedanken haben, sondern sehr bewusst, sehr klar unterwegs sind. Seid nüchtern, bei klarem Verstand sein, über Dinge nachdenken. Und manchmal müssen wir über Dinge nachdenken. Nur wenn wir darüber nachdenken, kommen wir auch zu einer richtigen Entscheidung. Also lass dich nicht einfach nur treiben, sei nüchtern. Und sei ein Mensch, der Hoffnung hat, der in allen Herausforderungen dieser Welt mit Hoffnung unterwegs ist. Warum? Weil wir wissen, so sagt es dieser Text, wir wissen um die Offenbarung von Jesus. Das heißt, damit will Petrus sagen, liebe Leute, denkt immer daran, dass am Ende immer Jesus steht. Wo wir vielleicht gar nicht mehr weitersehen, Jesus, er steht am Ende. Er steht auch ganz am Ende dieser Welt, wenn viele Dinge im Chaos enden. Jesus steht immer als der Triumphator, als der Sieger am Ende. Wir haben eine begründete Hoffnung. Und dann bringt Petrus noch dieses Beispiel der Kinder. Kinder, die gehorsam sein sollen ihren Eltern gegenüber. Jetzt denkt mal nicht so sehr an eure Kinder, sondern fragt euch selber mal, wart ihr als Kinder immer gehorsam? Also ich war nicht immer gehorsam. Warum? Weil man es manchmal besser weiß oder weil es einfach schöner ist, das zu machen, was man gerade machen will. Oder weil man selber die Erfahrung machen muss, dass eigentlich der Rat der Eltern doch ganz gut ist. Es gibt viele Gründe, warum wir als Kinder nicht immer gehorsam waren. Und ich glaube, dasselbe kann man auch anwenden, wenn wir Kinder Gottes sind. Und durch unser Vertrauen in Jesus Christus sagt uns die Bibel, dass wir zur Familie Gottes gehören, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sind. Aber manchmal wissen wir es doch besser wie der Vater im Himmel. Und wir tun uns da manchmal schwer zu leben als gehorsame Kinder. Vielleicht hören wir das auch gar nicht so gern, dass wir gehorsame Kinder sein sollen. Was heißt es? Gehorchen hat ja was mit Hören zu tun. Und weil ich gehöre, deshalb höre ich auch. Also weil ich Gott gehöre, höre ich ihm zu. Weil ich darauf vertraue, dass er es gut mit mir meint. Richtig leben in dieser Welt hat also was damit zu tun, dass wir bereit sind, dass wir nüchtern sind und dass wir sagen, Vater im Himmel, du meinst es gut mit mir. Und was meinst du, was ist das Richtige für mich? Ich will hinhören und will dir folgen. Weil wir tragen ja schon himmlisches Erbgut in uns. Also wenn Gott uns wiedergeboren hat, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist da ja schon was Neues in uns. Und so wie es Petrus ganz am Anfang beschrieben hat, wird es am Ende auch offenbar werden. Es kommt zu diesem Ziel. Aber in der Zwischenzeit sind wir herausgefordert, auch so zu leben, als Kinder dieses Vaters im Himmel. Und deshalb sagt er, lebt euer Leben anders. Er benutzt dazu den Begriff heilig. Seid heilig, wie Gott heilig ist. Und heilig heißt ganz einfach anders. Da muss ich nicht heilig gesprochen werden, weil das werden ja ohnehin dann manchmal nur gewisse Leute. Wir sind durch Jesus Christus schon Heilige. In unserem Stand, in unserer Stellung, weil wir Gottes Kinder sind. Aber das Entscheidende ist, leben wir auch als seine Kinder. Und Petrus sagt, lebt euer Leben anders. Lebt euer Leben in dem Bewusstsein, dass ihr einen guten Vater habt, dass es gut mit euch meint und dass der Vater auch auf euch achtet. Also Gott schaut schon aufmerksam, wie wir unser Leben leben. ob wir als weise Menschen in diesem Leben unterwegs sind. Und das Geniale finde ich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Also sprich, bei Gott sind alle Kinder gleich. Das ist gut zu hören, oder? Weil wir Menschen, also wir haben, Brigitte und ich, wir haben 4 Kinder. Ich würde sagen, ich liebe sie in ihrer Unterschiedlichkeit, alle gleich. Und trotzdem bin ich Mensch. Vielleicht ist es nicht immer ganz 100%, vielleicht. Aber mein Herzensanliegen, die sind alle in ihrer Unterschiedlichkeit gleich wertvoll. Aber bei uns Menschen gibt es schon manchmal Ansehen der Person. Und wie gut ist es, dass bei Gott wir alle gleich geliebt sind. Das ist wichtig, weil du denkst manchmal, na, der andere ist vielleicht doch ein Stück wichtiger. Nee, bei Gott gilt kein Ansehen der Person. Wie gut ist es? Und da kommen wir auch schon zu diesem Gedanken, dass wir ein Privileg haben, eben Gottes Kinder zu sein und gleichzeitig sich damit eine Verantwortung verbindet, auch als Kinder, die Gott lieben, zu leben. Und dann kommt Petrus zum nächsten großen Gedanken, der uns eigentlich an das erinnert, was wir heute Morgen miteinander gefeiert haben, nämlich das Abendmahl. Er nimmt uns mit hinein in den Gedanken, was Jesus für uns getan hat. Ich habe es mal so überschrieben: Du bist kostbar. Jesus hat teuer bezahlt. Du bist kostbar. Vers 18 heißt es, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine herrliche, in eine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Weil wir so kostbar sind in Gottes Augen, deshalb sagt Petrus, setzt euer ganzes Vertrauen, setzt euer Leben nur auf eines und auf einen, auf Jesus und was er für euch getan hat. Du bist kostbar, Jesus hat teuer bezahlt. Wie gesagt, im Abendmahl gedenken wir dessen, was Jesus für uns getan hat, den Akt der Befreiung. Erlöst, dass ich nicht mehr leben muss in irgendeiner Gebundenheit, in irgendeinem Gefangensein, dass Gott mein Leben freisetzt und es immer wieder tut, weil wir Menschen können immer mal wieder in Dinge hineinkommen, wo wir merken, oh, das bringt mich in eine total falsche Richtung. Und wie wichtig ist es da, dass wir uns daran erinnern, dass in Jesus Christus Freiheit da ist, anders zu leben, Freiheit so zu leben, wie Gott es sich gedacht hat. Und dazu hat Jesus sein Leben hingegeben, für dich ganz, ganz persönlich. Und Peter schreibt davon, dass er mit seinem Blut sozusagen uns erlöst hat. Blut ist ein Sinnbild für das Leben. Jesus gab sein Leben stellvertretend für uns. Und so wie im Alten Testament, als das Volk Israel eigentlich gefangen war, da in Ägypten, da waren sie geknechtet, geknebelt, mussten Frondienst leisten und Gott hat sie rausgeführt aus dieser Gefangenschaft. Und das Bild des Blutes spielt in dieser Befreiung eine ganz große Rolle, weil bevor das Volk Israel frei wurde, durften sie in einer Nacht, weil Gott es ihnen geboten hat, das Passafest feiern. Sozusagen ein Lamm schlachten und das Blut an den Tor, an die Türpfosten streichen. Als ein Sinnbild dafür, dass sie befreit sind, dass für sie der Preis bezahlt ist. Und sie haben das nicht mit dem Tod, sondern mit dem Leben bezahlt und sind in die Freiheit gegangen. Passafest, Passover, Gott, der vorübergeht, unserer Schuld und Sünde nicht gedenkt und uns das Leben gibt. Wie gut ist es, dass Gott das getan hat. Und du bist Gott so wertvoll, dass er sein Leben, dass Christus sein Leben für dich gegeben hat, dass du Leben hast in Gemeinschaft mit ihm. Total faszinierend finde ich, was Petrus hier noch schreibt, wenn er sagt, dass Gott einen ewigen Rettungsplan hat. Manchmal denken wir Menschen ja, wahrscheinlich kam die Idee, dass Jesus am Kreuz sterben musste, erst nachdem die Menschen nicht so sich entwickelt haben, wie Gott sich das gedacht hat. So nach dem Motto, oh, die Schöpfung, das ist alles schiefgegangen, jetzt müssen wir einen Notfallplan sozusagen entfalten. Nein, so wir Menschen können ja nur reagieren, ne? Furchtbare Katastrophe des Erdbebens, das hat uns erschüttert in dieser Woche. Die Bilder sind unendlich grausam, was man da miterlebt. Und wir Menschen können nur reagieren. Und Gott in seiner Liebe, er agiert. Und deshalb sagt uns der Text schon vor Grundlegung der Welt, bevor Gott überhaupt die Schöpfung ins Leben gerufen hat, stand schon der Rettungsplan fest. Und wie genial ist doch dieser Gott. Das ist Liebe. Das ist Liebe, die er für dich hat. Und bei Gott zählt jeder Einzelne. So wie in dieser Woche, ihr habt es vielleicht mitbekommen, da stand mal nach 100 Stunden gerettet durch ein deutsches Team. Das waren 30, 40 Leute, die zusammengearbeitet haben, um eine Frau aus diesen Trümmern zu holen. Und da haben sie nicht gesagt, es sind so viele gestorben, natürlich. Aber die Freude auf dem Gesicht dieser Männer, die Tränen in den Augen des Arztes, dass die Frau lebend herauskam, weil sie es wert war, sich zu investieren und ein großes Risiko einzugehen, selbst irgendwo da noch verschüttet zu werden. Das ist menschliche Retterliebe. Wie viel größer ist die Liebe des Retters? Und jeder Einzelne ist es ihm wert. Du bist es Gott wert. Du bist kostbar. Und das Geniale ist auch da in diesem Text, dass er nicht bei der Passion allein stehen bleibt, sondern im Triumph der Auferstehung. Dass wir leben, dass wir Hoffnung haben, dass die Auferstehung uns gilt. Und mein letzter Gedanke ist dieser dritte Abschnitt, Unvergängliches, was Gott wirkt, das bleibt. Was Gott wirkt, das bleibt. Auch in deinem Leben. Und Gott ist in deinem Leben an der Arbeit. Und dieser Text redet von Vergänglichem und von Unvergänglichem. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die sind so vergänglich. Aber wenn wir Gott in unserem Herzen tragen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir Unvergängliches in uns. Wir tragen Jesus in uns, wir haben sein Wort und davon schreibt dieser Text, dass wir dieses Wort haben. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Ja, es stimmt, die Menschen sind wie Gras, ihre Schönheit gleicht den Blumen, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt ewig gültig und für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Was für ein guter, wertvoller Schlussgedanke. Unvergängliches, was Gott wirkt, das bleibt. Das Gras und die Blumen, die vergehen. Das denke ich manchmal, kaufe ich meiner Frau einen Blumenstrauß. Aber vergeht ja so schnell. Nein, ich habe ihr zum Geburtstag eine gekauft und ihr dürft es ja nicht. Ich bin immer noch erstaunt, der steht immer noch. Also die Rosen blühen immer noch. Ja, aber jetzt so langsam lassen sie die Köpfe hängen. Und wir wissen, all die Schönheit, die vergeht. Aber das, was Gott in dir wirkt, das bleibt. Gib diesem Gott mehr und mehr Raum in deinem Leben, dass er das wirken kann, was bleibt. Dass er das wirken kann, was in dieser Zeit so wichtig ist und so herausgefordert ist, dass du Jesus folgst. Er ist ein Fels. Auf ihn können wir uns verlassen. Auf ihn können wir uns gründen. Der Herr und sein Wort bleibt in Ewigkeit. Und ich lade dich ein, dass du wahrnimmst, Jesus, inmitten meiner Herausforderungen, du bist einfach ein Fels, auf dich kann ich mich verlassen. Ich bin dir unendlich kostbar und wertvoll, ich darf dein Kind sein. Und ich möchte mehr in diesem Unvergänglichen, dem, was du wirkst in meinem Leben, unterwegs sein und entdecken, dass du an der Arbeit bist. Und so wollen wir mit diesem Lied so nochmal den Gedanken nachklingen lassen, dieser Predigt. Der Herr, ja, er ist ein Fels, auch wenn alles um uns bebt, er bleibt als ein Fels, an dem ich mich orientieren kann.